Kleiner Disclaimer zum Start. Wir haben die Folge schon Anfang März für euch aufgenommen, also bevor es zu Kontaktbeschränkungen wegen der Corona-Pandemie kam. Also nicht erschrecken, wenn wir irgendwie Bezüge nehmen auf Lesungen oder andere Veranstaltungen. Hallo und herzlich willkommen zu Was denkst du denn? Mein Name ist Nora Hespers.
Ich bin Rita Molzberger.
Und wir haben eine Frage bekommen per E-Mail, ob wir nicht mal über Authentizität sprechen möchten.
Das war per Mail einfacher als gesprochen.
Ich habe es extra langsam gesprochen, damit sich meine Zunge nicht vergaloppierte, irgendwie den richtigen Aussprachemodus findet. Und ich fand das eine ganz spannende Frage, weil sie natürlich auch daran anknüpft, zu fragen, wer ist das denn, der da authentisch ist? Wer sind wir?
Wer oder was?
Oder was? Wie viele?
Gab es einen Kontext zur Frage oder war es einfach nur tatsächlich ein dürrer Themenvorschlag, den ich sehr gut finde?
Das war einfach, glaube ich, nur so ein Themenvorschlag.
Okay.
Auch basierend auf einer anderen Folge natürlich. Mhm. Ich weiß jetzt aber nicht mehr genau welche. Vielleicht war es die zur Selbstliebe. Also es ging, war schon ausgehend von diesem Selbst und was denn authentisch sein eigentlich bedeutet.
Ja, wunderschön. Gerade weil das Wort im Deutschen ja mehr bedeutet als ein Selbstverhältnis, in anderen Sprachen aber nicht. Also als erstes drückt Authentizität tatsächlich sowas wie ein Selbstverhältnis aus, nämlich da, wo wir uns in Übereinstimmung mit uns selbst sozusagen verhalten, da nennen wir das authentisch. Aber im Deutschen sind ja auch Dokumente authentisch oder Kunstwerke oder ähnliches, da meinen wir so eine Art Original. Am spannendsten ist für uns, glaube ich, schon diese Frage des Selbstverhältnisses und auch, das fand ich auch wirklich verfolgenswert, die Abgrenzung zu ähnlichen Begriffen, die aber ganz was anderes meinen. Das ist der zweite Punkt. Und mein dritter Punkt wäre die Frage, wie sich das heute eingliedert in Gesellschaft. Weil ich glaube, das ist so eine erste These, dass es zwei Formen gibt, wo wir von Authentizität im modernen Sinne sprechen können. Nämlich erstens da, wo jemand dir sein ganzes Leben auf die Füße kotzt. Und da.
Das kann auch sehr hilfreich sein, wenn sich jemand öffnet.
Ja, ja, das ist aber was anderes. Da würde ich gerne drüber sprechen. Warum das einen Unterschied macht, würde ich gerne besprechen. Und zweitens, dass Authentizität sowas ist wie die Ökonomisierung des Subjekts. Mhm. Dass wir das so in wirtschaftliche Zusammenhänge holen.
Ich frage mich ja die ganze Zeit, ob wir das Wort falsch benutzen, also ob wir authentisch zum Beispiel übersetzen mit glaubwürdig oder wahrhaftig auch und ob das synonym zu verwenden ist.
Ja.
Weil das ist ja, da kommen wir direkt eigentlich Richtung Ökonomisierbarkeit, ne? Also man sagt ja, jemand wirkt authentisch oder das wirkt authentisch. Und das kann ja selbst dann der Fall sein, wenn das, was da von sich gegeben wird, zum Beispiel hochproduziert ist, also zum Beispiel geskriptet ist oder so. Und wenn ich das so performen kann, dass es so wirkt, als wäre es echt und in dem Moment und eben nicht geskriptet, dann ist es authentisch.
Ja, ja, ja. Das ist ein Erbe der Postmoderne. Das sehe ich genauso. Ich glaube, dass wir uns fast daran gewöhnt haben, dass Authentizität, wenn sie von Personen gelebt wird, sowas Performatives ist. Mhm. Dass wir das in unserem Verhalten zeigen und gar nicht fragen, ist das eine echte Echtheit sozusagen oder ist es eine gespielte Echtheit? Und das kann schon auch daran liegen, dass dieser Begriff eine ganze Geschichte durchgemacht hat und dass unsere Art, das Subjekt zu sehen, eine analoge Geschichte durchgemacht hat. Ich würde es abgrenzen zum Beispiel vom Begriff der Aufrichtigkeit. Und aufrichtig ist jemand, der einen Platz in der Gesellschaft findet für sich in seiner Echtheit. Der sich auch im öffentlichen Raum äußert und aufrichtig wirkt gegenüber jemandem. Getrieben ist dieser Drang, aufrichtig zu sein, eigentlich davon, dass man jemand anderem nichts vormachen will. Also das ist die Motivation. Ich will ehrlich zu mir selber sein, also in diesem Sinne authentisch, wenn man so will. Ich will aber vor allen Dingen und deswegen aufrichtig, ich will aufrecht dastehen, ich will den anderen nicht belügen. Ich will nichts von mir zeigen, was ich nicht bin. Jetzt entsteht aber ein Problem, wenn Gesellschaft so wird, dass Einzelne ihren Platz gar nicht mehr so leicht in ihr finden können. Weil es individualisiert wird, weil es diese strenge Zuweisungen von das ist die Rolle und da gehörst du hin gar nicht mehr gibt, dann müssen wir ja irgendeinen Begriff finden, der besser passt. Weil aufrichtig zu sein uns nicht mehr, das scheint uns auch irgendwie oll, glaube ich. Also es sagt kaum noch jemand. Authentisch zu sein scheint moderner zu sein.
Mhm, ja.
Und da finden wir, wenn wir authentisch sind, suchen wir gar nicht mehr direkt einen Platz in der Gesellschaft im Allgemeinen. Also wir erfüllen da gerade keine Rolle, sondern wir sind nur mit uns selbst identisch. Das ist im Prinzip ein total asozialer Begriff. Authentisch bin ich nur für mich selbst, nicht für die anderen. Und vor allen Dingen, das wäre das ein unterscheidende Kriterium, deswegen habe ich das so betont, sind wir nicht mehr davon getrieben, andere nicht anzulügen. Das ist nicht mehr das Movens, sondern das Movens ist erstmal, ich will ich selber sein.
Ja, zum einen und zum anderen auch, dass es dann von außen aber wieder als wahrhaftig bewertet wird.
Ja,
also
genau.
Es geht, man setzt sich so eine Bewertung aus und ich will ich selber sein und andere sollen das aber bitte auch feststellen und anmerken, ah, guck mal, da ist jemand wie sie eher selbst. So.
Ja, ja, und das soll als positiv bewertet werden, jenseits von Rollenzuschreibungen oder Zugehörigkeiten zu gesellschaftlichen Klassen oder so, sondern das ist hoch individualisiert. Das Individuelle selbst ist das Ziel.
Mhm.
Und ich glaube, es ist gar nicht Individualität, sondern es ist wirklich dann Authentizität. Das ist auch nochmal was anderes, weil ich die performen kann, wie gesagt.
Ja.
Individualität kann man schlecht performen, aber Authentizität schon. Das erleben wir ja auch in den Medien. Also ich kenne das nicht so, aber es gibt jetzt ja viele Scripted Reality-Dinge.
Ja, Joko und Klaas haben da gerade für einen kleinen Aufreger gesorgt, weil sie so Pranks gemacht haben. Die sehr authentisch wirkten, wo jetzt aber im Nachhinein rausgekommen ist, das war natürlich alles geskriptet und das ist sozusagen einer Performance gefolgt und das war auch alles ausgedacht und die Leute waren eben informiert auch über diese Pranks und so. Und das war aber so inszeniert, als wäre das real. Jetzt kann man sagen, okay, wir sind alle so medienerfahren, dass wir das auch schon wissen und das ist halt Unterhaltung, also sie hat gar nicht den Anspruch, wahrhaftig zu sein, sie tut halt so, wie so eine Mockumentary. Sie tut halt so, als wäre es echt, aber im Prinzip wissen alle, dass das so nie stattgefunden hat. So.
Also so eine offene Lüge, unter der Lampe ist es am dunkelsten,
genau.
Weiß ja jeder. So?
Ja, genau.
Okay.
So eine offene Lüge. Und trotzdem, weil das aber nirgendwo thematisiert wird, dass das eben doch alles geskriptet ist, könnte man dennoch auf die Idee kommen, es wäre halt echt. Also
ja,
man muss sozusagen Insider sein. Dieser Performance
oder schon total desillusioniert.
Oder schon, genau, um das sozusagen zu verstehen. Also entweder bist du Insider und glaubst es eh nicht, aber lässt dich trotzdem davon unterhalten, wie von einem guten Zaubertrick. Ne? Wir wissen alle, dass niemand in echt zaubern kann, sondern dass das eine Illusion ist und lass uns trotzdem davon unterhalten und sagen aber ja nicht dem Zauberer, oh, da hast du mich aber beschummelt, sondern sind einfach fasziniert von der Art, wie er es schafft, uns hinters Licht zu führen und unsere Sinne auszutricksen. Und ungefähr so ist es auch. Nur eben Joko und Klaas halt auch häufig Dinge machen, die wir eben authentisch finden, wie zum Beispiel Zeit für die Kapitänin des Seenotrettungsschiffs, ne, die dann 15 Minuten im Fernsehen schaffen kann. Das ist ja dann sehr ernst und da bricht es. Und da sie diese Rolle nicht so kontinuierlich durchhalten, ist es dann halt schwierig zu sagen, okay, das ist inszeniert und das ist echt. Und die spielen halt auch so ein bisschen damit. Da wurde ihnen vorgeworfen, dass es zum Beispiel unredlich ist, weil es so authentisch wirkt, was sie machen.
Ja, die Frage ist halt, ob es eine echte Echtheit überhaupt gibt. Ne? Deswegen habe ich das eben schon mit
Anführungszeichen
gesprochen.
Gerade in der Unterhaltungs-, ne? Also gerade da, wo es eben, und da benutzen wir es ja sehr häufig, ne? Also wir benutzen es ja häufig, gerade in der medialen Vermittlung, dieses Wort Authentizität.
Ja.
Diese Person ist authentisch, benutzen wir in der medialen Vermittlung und wollen damit sagen, die wirkt im Fernsehen genauso, wie wenn man die persönlich treffen würde.
Würde, ne? Im Konjunktiv. Aber das
ja,
ist wirklich, ja, und das ist so ein Movens von Menschen, dass sie unbedingt wissen wollen, wie andere Menschen wirklich sind. Das ist so ganz komisch, ne? Ich würde den und den so gern mal kennenlernen und wissen, ob der genauso ist wie im Fernsehen.
Oder beim YouTube.
Ja, das interessiert Menschen. Die wollten, interessiert sind wir schon daran, ob es diese echte Echtheit gibt. Andererseits ist es auch hoch schambehaftet, wenn jemand mal echte Echtheit zeigt. Also wenn jemand, was ich eben mit seinem Leben vor die Füße kotzen meinte, wenn jemand den Latz aufmacht, ja, und so in einem Moment mal alles von sich rauslässt, was in diesem Moment halt gerade im Kopf vorgeht und auch sonst im Körper, dann wollen wir das eigentlich nicht. Das ist nicht das, was wir erfahren wollen, obwohl wir ja drauf aus sind, oder wir wollen das Echte.
Also mal den Filter weglassen.
Ja, genau. Das ist häufig hochnotpeinlich, wenn das passiert. Und das passiert bei Aufrichtigkeit halt nicht. Da kann das sein, dass jemand was sagt, was unerwartet ist, was in die Situation nicht passt, was potenziell kritisch ist, all das. Es kann auch sein, dass er aus seinem Leben erzählt, aber es ist nie peinlich. Mhm. So, Authentizität kann eben auch sehr schambehaftet sein, und das liegt zum Teil daran, dass wir uns ja nie ganz aussprechen können. Zum einen, weil Sprache nie hinreicht an das, was wir alles sind. Und zum anderen, weil wir uns selbst gar nicht durchsichtig sind. Zum Glück, möchte ich sagen. Also ich glaube, mein Verhältnis zu mir ist nicht transparent. Ich weiß nicht so genau, wer ich heute Morgen war und wer ich heute Abend sein werde. Mhm. Ich fasse das nicht. Gerade weil ich es die ganze Zeit lebe, komme ich dem nicht auf die Schliche, und ich nehme stark an, es wird anderen auch so gehen.
Naja, weil man sich ja auch nicht von außen erlebt, ne? Mhm. Das ist so, ich muss jetzt leider nochmal referieren auf das, was ich am Anfang der Woche hatte. Und zwar war ich in einer Schule und habe da von meinem Großvater erzählt. Und mit jemandem zusammen, deren Großvater ein SS-Offizier war. Und alles, was wir von unseren Großvätern haben, sind Dokumente. Wir haben beide diese Großväter in ihren Rollen damals in den 30ern nicht kennengelernt. Mhm. Jetzt muss man aus diesen Dokumenten darauf schließen, wer waren die denn in echt? Also ja. Wir wollen das wissen, ne? Wir wollen wissen, das sind unsere Verwandten, wie waren die denn in echt? Mhm. Und wir können das aber gar nicht wissen. Wir können das auch aus den Dokumenten nicht beurteilen.
Die werden das nicht mal selbst gewusst haben, ist das Komische.
Genau.
Also was wir rausfinden können, ist ja, wer waren die für uns jetzt? Und auch, wer waren die für andere? Deswegen liest man Briefe und Zeugnisse, und auch ein Stück weit, wer waren sie für sich selbst? Mhm. Dafür so Tagebücher, Biografien, und dieser Kram ist dann interessant. Aber das meine ich mit Opazität. Da kommen ganz viele Bruchstücke zusammen, aber man kommt ja nicht zu einem kohärenten Ganzen, wo man sagen kann, und das war dieser Mensch. Und das ist das Prinzip von Individualität, dass sie letztlich sich entzieht unseren Zugriffen und unseren Beschreibungen.
Und dass sie ja immer im Austausch mit Bewertung stattfindet von außen. Ja. Übrigens auch super spannend, aktuelles Podcast-Projekt von Radiolab, The Other Latif. Da geht jemand auf die Suche nach seinem Namensvetter. Mhm. Also diesen Namen gibt es eigentlich nur ein einziges Mal, ne? Natif Abdulassa. Mhm. Und er hat auch jemanden gefunden, der so heißt. Und dieser Mensch ist inhaftiert in Guantanamo. Mhm. Und der kann nicht mit dem sprechen. Das heißt, er untersucht die Dokumente, die es über ihn gibt, aktuelle, so, und spricht mit seinen gesetzlichen Vertretern, also mit Rechtsanwälten und so. Und er versucht rauszufinden, wer diese Person ist, aufgrund dessen, was er sozusagen an Informationen hat auf Papier, und sagt, ich kann daraus eigentlich nichts erschließen. Und wenn sich jemand nur angucken würde, wer ich bin auf dem Papier, würde diese Person auch nicht darauf kommen.
Ja, es ist ja auch ein Wechselspiel von Rekonstruktion und Konstruktion und Narrativität. Ich erzähle zum Teil ja auch, wer ich bin, sprachlich und nicht sprachlich. Mhm. Wir erzählen ja so viel von uns in allem, auch was wir nicht sagen, was andere durchaus wahrnehmen, ohne dass wir jemals dahin reichen. Und das ist eine spannende Arbeit, irgendwas zu rekonstruieren, und sei es auch nur eine Begriffsgeschichte, gerade umso mehr eine Menschengeschichte, weil wir irgendwie hoffen, dem echten Wahren auf die Schliche zu kommen. Und es ist ja auch so, dass wir mehr erfahren, aber wir erfahren es halt nie zur Gänze. Und ich finde, dass da eine große Stärke drin liegt, dass wir uns auch nicht selbst durchsichtig sind, dass es da Schamgrenzen gibt und so weiter. Ich habe ein ganz schönes Zitat gefunden von Heinrich von Kleist, der schreibt, man würde sich schon schämen, von jemandem, dass er seine Geldbörse vor uns ausschüttet, zu fordern, viel weniger seine Seele. Mhm. Also, dass jemand sich so ganz ausschüttet vor uns und sagt, da hast du alles, guck hin, das bin ich, das ist, wie gesagt, potenziell schambehaftet, und das kann man ja auch gar nicht, weil man, selbst wenn man alles ausschütten könnte, was jetzt gerade in der Seele ist, nicht mit ausschüttet, was man alles war und was man alles sein wird. Also ja, authentisch zu sein ist in gewisser Weise unmöglich und ist gut so, aber es wird in anderer Weise ständig instrumentalisiert, glaube ich.
Definitiv. Also, und das merken wir gerade in so bildbehafteten sozialen Netzwerken, wie zum Beispiel Instagram, ne? Mhm. Natürlich, in aller Regel zeigen wir uns da von unserer besten, annehmbarsten Seite, wenn es denn möglich ist. Und wenn wir das nicht tun, dann machen wir das in aller Regel bewusst. Also, ne, wenn ich das nicht tue und ich bin mal nicht so gut getroffen wie, oder nicht so getroffen, wie ich das auf einem Bild gerne hätte und ungeschminkt und so, dann thematisiere ich das natürlich. Mhm. Und das ist ja schon, also auch damit
das
will ich ja.
Das bin ich verschwitzt nach dem Sport so.
Ja, nicht nur das, sondern das bin ich faul an Weihnachten, ungeschminkt auf dem Sofa, ohne dass ich vorher jemals beim Friseur war.
Ja. So. Na, jemals stimmt ja nicht. Es ist also nur signifikant nicht in, lange hier.
Genau, nicht in neuester Zeit. Ich musste auch gerade mein Pony für diesen Auftritt am Montag mit der Schere, also mit der Nagelschere bearbeiten.
Ja, kenne ich.
Ja, weil alle Menschen, die Haare schneiden können, sind auch gerade krank. Das ist ein Engpass, egal.
Ich bin eine Freundin der Effilierschere und ich versuche auch gerade in Würde zu altern und werde grau. Das ist auch so ein Projekt.
Ja, ich möchte darüber nicht sprechen.
Nein, ist das aber nicht authentisch?
Ja, aber damit fängt es ja schon an. Ne?
Ja, klar.
Also das Ding ist ja, wir machen uns ein Bild von uns. Mhm. Und natürlich machen wir uns ein möglichst gutes Bild von uns, weil wir müssen 24 Stunden am Tag mit uns klarkommen. Mhm. Das gelingt besser, wenn wir uns in irgendeiner Form an bestimmten Stellen leiden können.
Ja, das
innerlich
Gute ist,
oder äußerlich.
Finde ich, dass ich mich zwar 24 Stunden am Tag aushalten muss, sogar im Schlaf, aber sehen muss ich mich nicht. Ich muss mich.
Peter meidet Spiegel.
Ja, ich habe Tage, da meide ich die aktiv und Tage, an denen passiert es einfach nicht. Und andere Tage, da gucke ich rein und denke, wer ist das denn? Ach so, komisch.
Wir haben uns aber lange nicht gesehen.
Ja, genau. Dieses Sehen ist ja das eine, also das Visuelle, aber sich zu spüren und sein Denken nachzuspüren, das kann ja mindestens genauso fies sein. Man kann ja auch oll und grauhaarig und faltig im Denken werden. Und das ist mindestens genauso unschön, wenn nicht viel schlimmer, sich dabei zu ertappen.
Naja, aber auch so ein Spiegel ist ja nur eine Momentaufnahme.
Ja, ja.
Wir stehen da vor uns, selbst in dem Moment, wo wir davor stehen, performen wir ja für uns selber.
Ja, klar.
Ja?
Ich finde das immer so witzig in der U-Bahn. Siehst du das auch? Wenn die in den Tunnel fährt, dann ist ja dahinter dunkel und dann kann man sich in den Scheiben sehen. So, und dann gucken Menschen und machen regelmäßig kleine Gesten der Veränderung. Also legen irgendwie so drei Haare von links nach rechts und sind danach zufrieden, weil sie in ihrem Selbstbild ganz anders aussehen als
vorher.
Und
das aber auch für den Rest des Tages oder bis sie das nächste Mal in den Spiegel gucken, bleibt dieses
Mal.
Bild so in dir,
genau.
Dass alles korrekt ist, auch wenn danach so ein heftiger Windstoß kommt oder so.
Ich bin eben zum Beispiel auf den Moosfleck auf meiner Jacke angesprochen worden. Also der wollte eigentlich wissen, wo es zum Bahnhof geht. Und dann habe ich gesagt, Sie haben da übrigens so einen grünen Fleck an der Jacke. Und dann habe ich gesagt, den habe ich schon seit mehreren Tagen. Und das fand er total schräg, dass ich das nicht wegmache. Und dann hat er gesagt, ja, aber der geht bestimmt raus. Und ich habe gesagt, ja, wenn ich mal Zeit habe. Aber irgendwie erinnert er mich auch dran, wie ich mit Grandezza auf die Fresse gefallen bin mit dem Fahrrad. Und es ist ein bisschen lustig und es wertet diese ansonsten recht anonyme schwarze Jacke auf, dass er einen Moosfleck hat. Aber das sehen andere halt ganz anders.
Ja.
Ich finde diesen Fleck authentisch und individuell, aber andere wollen da Angleichung. Das sind so witzige Begegnungen am Tag, wo einem auffällt, dass es um Passung geht.
Definitiv, auch wenn ich irgendwo stehe, also dass ich mich dann schminke, jetzt nicht übermäßig, ich versuche nicht jemand anders zu sein, aber ich versuche schon das, womit ich mich ausdrücke, also Augen und Mund, so zu betonen, dass man das auch in den hintersten Reihen gut erkennen kann zum Beispiel. Und auch da lege ich eine Maske an im weitesten Sinne, ne? Oder ich lege zumindest einen Filter auf, weil ich auch für die Zeit, die ich dann da stehe, zwar immer noch ich bin, aber nicht alles von mir, sondern nur ein bestimmter Teil von mir, den ich auch in dem Moment gerne nach außen erzählen möchte.
Ja, aber da bist du total authentisch in einem bestimmten Sinne. Ich habe einen Artikel gelesen auch über Authentizität, damit ich nicht nur einfach labere. Und der kümmert sich am Ende um die These, dass es vor allen Dingen im postmodernen oder nachmodernen Zeitalter eigentlich angeraten ist, Masken zu tragen und Rollen zu spielen. Weil das unsere Weise ist, Aufrichtigkeit noch zu retten, sozusagen.
Okay.
Ne? Unter der Maske kann ich aufrichtig sein, weil ich gar nicht so tue, hier Joko und Klaas, als sei ich echt. Ne? Kann ich in einer gewissen Weise viel echter sein, als wenn ich auftreten würde, als sei ich ich selbst. Und ich glaube, das ist was ich, da versuche ich mir, versuche ich mein Gewissen zu erforschen, aber ich glaube, das ist was ich vermisse, dass Menschen nicht nur authentisch sind und so stehen bleiben, weil ich bin jetzt so und wie gesagt, ich kotze es dir auf die Füße, sondern ich versuche jetzt, diese Rolle gut zu erfüllen. Dabei darfst du bitte spüren, wer ich bin, aber ich tue nicht so, als müsste ich in jedem Moment nur ich selbst sein, weil das eben auch, wie gesagt, als Selbstverhältnis sehr asozial ist und auch eher rücksichtslos. Immer authentisch zu sein, ist eine Form von Rücksichtslosigkeit.
Ja, und es ist, glaube ich, auch also diese Selbstbezogenheit, die nimmt das Gegenüber halt nicht mit auf.
Ja, genau.
Würde ich halt sagen.
Ja,
ne?
Also ja auch gar nicht danach.
Ist, ja, genau. Es geht keine Beziehung ein. Also es ist jetzt so, ja. Also ich präsentiere mich, aber ich nehme halt nicht auf, was die anderen mir entgegenhalten oder was mir andere spiegeln. Ja. Und auch das finde ich ist in einem gewissen Maße, also wenn ich auf einer Bühne stehe und ich soll senden und das ist meine Aufgabe, dann ist es auch okay.
Mhm.
Ne? Aber wenn es darum geht zu kommunizieren, dann ist es halt irgendwie schwierig. Und dann, ja, also mir wird ja immer vorgeworfen, ich wäre in diesem Podcast nicht authentisch.
Ist das so? Warum?
Naja, weil ich im echten Leben ja emotionaler streite und auch emotionaler diskutiere und auch nicht meine Wortwahl so deutlich kontrolliere. Das mache ich hier viel.
Ach echt?
Ja.
Das habe ich ja noch nie gehört, dass dir das vorgeworfen wird.
Doch, doch, das mache ich hier viel stärker. Und wenn ich dann abends beim Wein die Welt rette, dann… Ja, ich benutze natürlich auch andere Worte. Ne?
Ja.
Also es ist für mich schon ein Unterschied, ob ich mich im Privaten bewege oder in der Öffentlichkeit. Und es hat ja auch andere Zielsetzungen.
Mhm.
Ne? Also es hat ja eine andere Zielsetzung, ob ich eine Kommunikation möchte oder ob ich mit einem Freund, einer Freundin da sitze und mich mal auskotzen möchte über das Leben. Und dann benutze ich auch andere Wörter, weil andere das nicht hören müssen. Die Menschen, die das dann hören, die kennen mich, die finden das dann auch belustigend, die können dann mit mir auch darüber lachen und dann kann man auch mal laut sein und auf den Tisch hauen und so. Aber das würde ich in so einem Gespräch zum Beispiel, wo es um ein Thema geht und wo man ein Erkenntnisziel hat und auch miteinander irgendwo hin möchte, würde ich diese Art, wäre diese Art von Kommunikation nicht zielführend, weil es eben nicht nur um mich geht und meine Wahrnehmung.
Aber dann muss man dir doch nicht unbedingt vorwerfen, du seist da falsch oder nicht du selbst. Das ist eine Variante deiner selbst oder eine Verhaltensform der Diplomatie oder des Taktes, die sich unterordnet dem höheren Ziel, nämlich der einer gemeinsamen Gesprächsführung.
Genau. Und ich glaube, der Vorwurf ist eigentlich, dass ich ansonsten nie so ein großes Interesse an der gemeinsamen Gesprächsführung.
Das kann sein. Das war doch mit uns auch mal so.
Einfach egozentrisch da meine Meinung vertrete oder meine Haltung eben anderen vor die Füße
kotze. Ja gut, aber im freundschaftlichen Privatgespräch hat anderes Platz. Das ist nun mal so. Das ist auch gut so. Sonst hätte es nämlich keinen Platz.
Nehmt es als Vertrauensbeweis meinerseits.
Das ist wie mit den Kleinkindern, wenn die zu Hause so wahnsinnig oft ausrasten und dann schreien und brüllen und dann kriegt man von Entwicklungspsychologen gesagt, man möge schön dankbar sein, weil man offensichtlich die Vertrauensperson erster Wahl sei.
Mhm.
Weil sonst nehmen die sich zusammen und du denkst so, ja, danke.
Mhm.
Es ist so schwer, mich zu freuen, aber ich versuche mich dann zu freuen. Du kriegst den ganzen Dreck ab.
Wenn die drei Zähne sich in deine Wade beißen.
Ja, ja, richtig. Ich freue mich über deine Autonomiebestrebungen, die du dich traust, mir gegenüber zu äußern. So rede ich dann natürlich.
Selbstverständlich. Ach so, schade. Ich hätte das ja wirklich sehr lustig gefunden.
Ich rede in meinem Kopf dann so. Manchmal sage ich auch so Sachen, dann werde ich verwirrt angeguckt. Das finde ich auch gut. Das unterbricht die Situation, wenn man das macht.
Jetzt stell dir vor, dass mit dieser Sprachbegabung ist so weit, dass dir das dann auch entgegengehalten
wird. Dass mir das
wird.
Auf die Füße fällt. Ich möchte nicht, dass das passiert, jemals.
Es wird passieren.
Ja, vermutlich.
Ich bin ganz sicher, dass das passiert. Und es wird sehr lustig sein.
Dann berichte ich neue Episoden aus meinem Scheitern. Scheitern kann man ja auch auf so viele Weise. Aber das Freundesgespräch, das scheitert ja gerade auch an den Regeln von Höflichkeit und dem Anspruch von sachgeleitetem Interesse und so. Und da darf es aber auch dran scheitern, weil es um was anderes geht, würde ich sagen. Ich finde es nur schwierig, wenn wir gar keine Bereiche mehr haben, gesellschaftlicher Natur, in denen das vorkommt, sondern wenn entweder alles überfunktionalisiert ist, und das ist momentan so mein Eindruck, dass fast alle Lebensbereiche durchorganisiert und durchfunktionalisiert werden, oder wenn wir das Gefühl haben, als Individuum, als ich selbst, die ich bin, soweit ich mir überhaupt klar werde, komme ich nirgendwo vor, weil es für mich keinen Ort in Gesellschaft gibt, es gibt keinen Ort für Individualität, dann finde ich das wirklich sehr traurig. Solange man das wenigstens noch in Freundschaften oder in persönlichen Verhältnissen leben kann, das Gefühl hat, da bin ich nah bei mir, obwohl ich mich vielleicht nicht ganz durchblicke, dann hätte es ja noch einen Ort. Aber ich finde, auch Freundschaften sind so durchfunktionalisiert von vielen Seiten aus. Und allein unser Sprechen darüber, dass wir uns fragen, was sich lohnt und so. Ich habe eben diese Bahnfahrten hierhin, die sind auch immer sehr hell. Da waren zwei junge Mädchen und das eine sagte zum anderen, ich weiß nicht, was der von mir will, der hat auch gar nicht mehr persönlich geantwortet, nur noch im Chat. Habe ich schon nicht verstanden, aber ich nehme an, da geht es um Öffentlichkeit und Privatheit.
Mhm.
Und dann hat die andere gesagt, weißt du was, das ist, als würdest du arbeiten gehen und kein Geld kriegen. Du hast überhaupt keinen Mehrwert davon. So.
Ja, toll.
Ja, sie, Ja, da habe ich gedacht, ja, das ist hoffentlich nur ein Einzelbeispiel, aber die Lebensrealität ist, lohnt es sich oder nicht? Muss ich da Arbeit reinstecken? Wie viel kriege ich raus und so? Und wenn wir das alles so sehen, dann ist nur logisch, was meine zweite Eingangsthese war, dass Authentizität mittlerweile durchökonomisiert ist und eigentlich im Wirtschaftsleben dauernd gefordert wird. Man soll ja so authentisch sein im Berufsleben.
Nee, es greift ja in alle Bereiche, also nicht nur eben in das Mediale, sondern du wirst ja auch danach bewertet, ob du, ja, ich glaube, es ist eher, das ist der Wunsch nach Glaubwürdigkeit. Ich glaube, also gerade da, wo uns eben so viel vorgespielt wird, wo es so viele Filter gibt, wo es so viele Möglichkeiten gibt, auch durch Digitalisierung die Realität zu verkürzen, zu verdichten, zu irgendwas, dass wir da Menschen brauchen, die glaubwürdig sind, von denen wir ausgehen können, dass sie in welcher Weise auch immer echt sind, dass wir ihnen vertrauen können. Ich glaube, auch Vertrauen ist da so ein großer Begriff, der da drin steckt. Und deswegen wollen wir, dass diese Menschen authentisch sind, was übersetzt wird mit der Vorstellung eben, dass man, wenn man sie außerhalb eines Bildschirms träfe, exakt genau so sind.
Ja, aber das ist Teil des Problems, dass ich sie innerhalb des Bildschirms immer nur treffe, ne?
Yay.
Das ausgerechnet von den Personen zu fordern, die ich nicht wirklich im echten Leben sozusagen kennenlerne, ist natürlich völlig absurd, weil wir schon lange wissen, das Medium ist die Botschaft. Und das Medium verändert auch das, was präsentiert wird. Das ist eigentlich immer beides zugleich. Es ist das Bild selbst, was ich da sehe, wenn ich jetzt sage, es ist ein Fernsehbild, dann ist es zugleich das Bild und das, was es repräsentiert. Aber es ist nichts Echtes im engeren Sinne. Es ist diese Zweiheit von beidem. Und mir dann zu wünschen, innerhalb dessen möge doch Echtheit stattfinden, ist halt absurd. Ich verstehe das. Es ist nachvollziehbar, dass man sich das wünscht, aber da kommt das nicht vor. Da suche ich das doch lieber bei meinem Nachbarn, mit dem ich rede.
Weil ja auch viel fehlt. Ich habe mir gerade, während du das erzählt hast, vorgestellt, da ist ein Mensch, dem höre ich gerne zu. Und dann treffe ich diese Person im echten Leben und stelle fest, ich mag den Körpergeruch nicht zum Beispiel.
Ja.
Oder das Parfüm nicht, das diese Person trägt.
Ja.
Das wird sofort was verändern.
Oder hat widerliche Essgewohnheiten, ist mir auch schon passiert.
Oder ja, aber das wird sofort die verändern, wie ich diese Person wahrnehme. Ja. Und zwar nachhaltig.
Ja.
Auch wenn ich sie dann wieder ohne diesen olfaktorischen Eindruck oder diesen Eindruck beim Essen auf einem Bildschirm sehe, werde ich das im Hinterkopf haben.
Ja.
Und ich glaube, manchmal ist es ganz gut, wenn Teile von Kommunikation einfach uns auch vorenthalten sind, wenn wir das nicht wissen.
Und es ist auch gut für unsere Wahrheitssuche, würde ich sagen. In den Wissenschaften ist es ja so, dass ich maßgeblich über Bücher und Artikel Menschen kennenlerne oder Positionen. Und dann manchmal genieße, dass die Menschen noch nicht tot sind. Das ist dann ganz schön. Die meisten sind schon tot, aber einige nicht. Die trifft man dann und spricht mit denen. Und das kann auch ein Verlust sein. Es kann ein immenser Gewinn sein. Das ist ganz toll. Aber es kann auch ein Verlust sein, weil ich danach das, was der oder diejenige schreiben wird, anders lese. Nicht mehr so neutral vielleicht. Entweder positiv oder negativ gestimmt. Oder auch immer bezogen auf die Biografie. Das machen auch viele. Also Nietzsche hat nur so geschrieben, weil... Dann kann ich das, was ich da sonst an Wahrheiten vielleicht entdecken würde, das ist mir verdeckt, dadurch, dass ich zu viel anderes kenne. Und es ist ja auch keine bessere Echtheit, es ist nur was anderes, was sich da ausspricht. Julie C. ist in diesem Buch Treideln, das ich schon mal zitiert habe, da wurde sie wohl eingeladen an der Schule, ich weiß nicht, Gymnasium oder so, mal zum Thema, was der Autor mit seinem Text will, zu sprechen, hat gesagt, ich kann Ihnen nur raten, das niemals zu tun, weil sie wollen das nicht. Sie wollen nicht, dass dann ein Autor sagt, weil ich habe einfach irgendwas geschrieben, es war so in mir drin. Sie wollen ja, dass das eine Intention hat und sie wollen so ganz viel dahinter. Sie imaginieren eine Autorin, wie sie sein soll und sie in echt kennenzulernen, kann nur beschissen sein. Also ist es ein Akt großer Freundlichkeit, wenn man darauf verzichtet zu kommen.
Wobei wir das auch gerade umgekehrt erleben, ne? Dass wir Autorinnen und Autoren haben, die wir zum Beispiel aus der digitalen Welt kennen, die dann ihr Erstlingswerk rausbringen und von denen wir dann auch in der Form total begeistert sind, weil wir sie schon als Schreibende kennen, in Fragmenten.
Ja.
Und dann auch erleben, wie es ist, wenn diese Personen zum Beispiel einen Roman oder ein Sachbuch rausbringen und da auch genauso schreiben, wie wir sie schon kennen. Also wir schätzen bestimmte Fähigkeiten vorher schon Und zum Beispiel, weil die besonders fantasievoll sind oder weil die besonders gut recherchiert haben, das sehr gut vermitteln können. Das haben wir einfach vorher schon erlebt und in Buchform oder in Hörbuchform erleben wir das sozusagen nochmal kondensiert. Und auch das ist ja, also da ist Authentizität ja im Prinzip auch ein Verkaufsargument. Ich sage es ungerne, weil ich die Personen, die das machen, auch sehr schätze, die ich da kenne, aber es ist durchaus, und Verlage suchen auch aktiv danach, nach diesen authentischen Persönlichkeiten, nach diesen Netzpersönlichkeiten, die sich auch in kondensierter Form gut verkaufen.
Ja, na klar, ist ja auch nachvollziehbar, ne? Wenn das den Trieb bedient, dass man da was kriegt, was man für echt halten kann, dann ist ja klar, dass das besser verkäuflich ist. Nur, die gerieren sich ja als Schreibende oder als sich in der Öffentlichkeit Äußernde. Also es geht nicht so sehr um dieses, wie ist diejenige öffentlich und wie ist sie privat und kriege ich das überein, sondern wie ist sie in dieser Facette schreibend, wie ist sie in diesem Medium schreibend und so weiter. Und natürlich imaginiert man dahinter ein ganzes Menschsein mit einer Haltung.
Genau.
Und ich würde diejenige niemals erwischen bei das und das und das, weil da ist sie ja theoretisch gegen. Und wenn man das dann doch tut, ist das für Menschen eine Riesenenttäuschung, dass sie dann denken, aber da klafft ja eine unglaubliche Lücke. Und als Künstlerin ist das eigentlich gemein. Ja, genau. Ja. Genau auf der Suche sind wir ständig. Wo ist da die Lücke? Das kann noch nicht wahr sein. Und da hat sie aber was gemacht, das passt aber nicht dazu.
Wie auch gemein von uns eigentlich. Ne? Ja, erst lassen wir uns eine Perfektion vorspielen und dann wollen wir aber unbedingt das Haar in der Suppe finden, um rauszufinden, dass das auch nur Menschen sind.
Ja, aber das ist die Krux an der Authentizität. Und wenn wir es ernst nehmen und sagen, Menschen sind sich selbst nicht durchsichtig und die halten sich auch nicht ein Menschenleben lang durch in ihren Prämissen, in ihren Entschlüssen und so, das wäre unmenschlich, das wäre ja maschinell eigentlich.
Ja.
Sondern die haben Fehler, Schwächen und so weiter. Warum kaprizieren wir uns so da drauf? Es muss doch nicht sein.
Das finde ich aber ganz geil. Ich habe Tiere essen als Hörbuch gehört von Jonathan Safran Foer. Oder Foer?
Weiß ich nicht.
Ja, auf jeden Fall.
Ja.
Auf gelesen habe ich das. Genau. Und was ich halt spannend finde, ist, dass er sagt, ich bin zwischendurch schwach geworden. Mhm. Ich habe einen Burger gegessen und ich fühle mich schlecht dabei. Ihr könnt euch nicht vorstellen, aber ich bin halt nur ein Mensch und ihr könnt mich dabei erwischen. Natürlich könnt ihr mich dabei erwischen, wie ich Fehler mache, weil auch ich schwach bin. Obwohl ich das alles recherchiert habe, obwohl ich genau weiß, was ich hier tue, mache ich es dennoch. Und ja, es ist scheiße, aber ich mache es. Mhm. So. Auch das halten wir natürlich für authentisch.
Ja.
Also und das hat natürlich auch einen Zweck, nämlich vorweg dieser Enthüllung und Entlarvung sozusagen die wegzunehmen und zu sagen, so, ja, ihr könnt
braucht
mich
ihr
dabei,
gar nicht versuchen.
Ihr braucht es nicht versuchen, ich sag's euch freiwillig, so, trotzdem habe ich recht mit dem, was ich sage. Allein das zusammenzubringen, das ist ja schon unglaublich schwierig, ne?
Ja. Also, na klar, kann man dann wieder vorwerfen, das ist nur der nächste Twist in derselben Geschichte, ne? Da versucht sich jemand schusssicher zu machen oder so. Aber dann ist auch die Frage, was ist denn die Alternative?
Ja.
Soll ich jetzt so tun, als würde ich mich ein Leben lang fehlerlos durchhalten? Soll ich meine Fehler bekennen oder soll ich die Fresse halten? Authentisch alleine sein und ohne mich öffentlich zu äußern, das ist für einen Autor relativ doof. Dessen Werke sollen ja rezipiert werden und das ist auch gut so. Und da spricht sich jemand in der Geschichte aus. Und jetzt ist das ja ein spezielles Buch, wo er selbst sich einbringt, nicht nur als Autor. Aber insgesamt gibt es nur sehr wenige, die hinter ihrer Figur total verschwinden. Die parodieren, dann zeigen sie sich irgendwann doch mal in echt und dann sind sie hoch angreifbar. Mhm. Da gibt es ganz schöne Beispiele für. Oder auch diejenigen, die einfach unter Pseudonym schreiben und dann kommt doch irgendwann raus, weil Menschen das unbedingt wissen wollen.
Natürlich.
Und dann wird das offengelegt.
Oh, ist doch eine Frau. Mist, ich mach die Frauenliteratur.
Nee, stimmt, fand ich immer schon schlimm. Und das sind so Fragen, die Menschen beschäftigen, die aber eigentlich nicht unbedingt wichtig sind für die Frage nach Authentizität oder Individualität, würde ich sagen. Mhm. Also, dass ich Schwächen habe, ja, soweit zugestanden. Ob ich die zu Markte tragen muss, ist die nächste Frage. Ob die öffentlich werden oder nicht, ist manchmal sogar zufällig. Findet das jemand raus? Hat überhaupt jemand Interesse dran? Sondern spannend ist ja die Frage, hat das einen Ort in der Öffentlichkeit, also einen öffentlich anerkannten Ort? Mhm. Oder ist das was, was immer so als abseitig wahrgenommen wird? Und wie gesagt, bei Aufrichtigkeit gibt es diesen Ort. Wenn sich PolitikerInnen aufrichtig äußern, finden wir das gut. Wenn Intellektuelle das tun, ja, dann beziehen sie eine Position innerhalb der Gesellschaft. Wenn Lieschen Müller aufrecht hingeht und sagt, ich habe hier einen Missstand zu beklagen und dann hält der WDR da ein Mikrofon dran, dann ist das was Gutes. Das
oder irgendeine andere Sendeanstalt.
Genau. Aber Authentizität ist eigentlich so ein defensiver Begriff, weil man diesen Ort nicht mehr für sich spürt, wo es wichtig wäre, aufrichtig zu sein. Und dann sagt, dann ziehe ich mich auf mich selbst zurück und bin halt so, wie ich bin. Vogel friss oder stirbt. Und dann kann man da eine Kamera draufhalten oder nicht. Vielen ist ja auch egal, ob sie gefilmt werden oder nicht. Höre ich immer wieder. Ist doch egal, was die mit meinen Daten machen. Ich habe nichts zu verbergen. Das finde ich immer ganz gruselig.
Ich finde das auch total gruselig. Auch letztens wieder erlebt. Und ich drehe mich, wenn ich das mitbekomme, dass jemand in eine Menge filmt, drehe ich mich sehr häufig weg, weil das ist so ein Kontrollverlust, den ich gar nicht gut finde.
Ja, ich kann das auch nicht haben. Und ich glaube, dass das Ausdruck davon ist, wie gesagt, defensiv, dass man eigentlich potenziell mit dieser Art Öffentlichkeit und Gesellschaft überfordert ist. Dass es eigentlich zu viel ist und einem nichts Besseres mehr einfällt, als zu sagen, dann ziehe ich mich jetzt auf mich selber zurück. Wenn ich sonst nicht vorkomme in einer Position, wo ich Anerkennung erfahren würde, wenn ich mich aufrichtig äußere, dann bin ich jetzt einfach mal ich selbst, scheißegal, ob es jemanden interessiert oder nicht. Und das Spannende daran ist, es ist nicht nur dieser Defensivbegriff, das ist es auch, es ist aber gleichzeitig auch so eine Art Zauberformel, du hattest ja auch schon vom Zaubern, weil darunter verschwindet, dass uns Aufrichtigkeit fehlt.
Ja.
Wir können dann sagen, da ist vieles authentisch an der Person oder an der Sache, aber wir fragen gar nicht mehr, ob das eine Form von Aufrichtigkeit ist, es ist nicht mehr so wichtig.
Nee, wir bekommen es auch präsentiert, wir können das konsumieren und ich frage mich die ganze Zeit, warum brauchen wir das? Also warum brauchen wir Menschen oder warum verlangt es uns so danach, dass andere authentisch sind oder dass wir als authentisch wahrgenommen werden? Und das ist jetzt gefühlt, ne? Da kommen dann die Wissenschaftler wieder und sagen, gefühlt. aber ich habe tatsächlich das Gefühl, dass wir Leitlinien haben wollen, dass wir an vielen Dingen oder in vielen Dingen glauben, dass wir beschissen werden, ne? Dass Vertrauen verloren gegangen ist. Also wir haben Vertrauen in Medien verloren, wir haben Vertrauen in Politik verloren. Es geht ein großer Vertrauensverlust einher damit, dass uns eigentlich, und das ist halt auch das ist absurd eigentlich, aber uns soll ständig was verkauft werden, ja, mit Begriffen, mit Framing, mit allem Möglichen. Und wir wollen die Leute, die Tacheles reden, die ehrlich ihre Meinung sagen, ja.
Ja.
Und dass die uns dann auch noch was verkaufen wollen, ja, also hier darf man noch sagen, was
man
denkt. Aber
der ist wenigstens ehrlich dabei, der Trump.
Ja. Aber du merkst, warum das verfängt eigentlich,
ja, na klar,
ne?
Ja.
Weil auch, das ist das Ding halt, der ist halt so. Ja. Und dem ist das scheißegal. Und der scheißt auf alles. Und weil der so ist, ist der authentisch. Und deswegen, weil der sagt, was er denkt, deswegen glaube ich dem.
Ja.
Zu überlegen, ob das, was er sagt und denkt, überhaupt sinnhaft ist, tritt da völlig in den Hintergrund.
Ja.
Und wir wollen, das sind zum Beispiel so Personen, von denen wir, also je größer die vermutete Authentizität ist, desto weniger wollen wir diese Personen dekonstruieren.
Ja, ja.
Weil wir sie ja dafür schätzen, dass sie so ehrlich sind, selbst wenn sie den größten Unsinn dabei machen oder erzählen. Ne?
Ja.
Also auch Joko und Klaas, die haben eine riesen Fangemeinde und die haben die krass verteidigt. Also es gibt von, ich glaube Steuerung F ist das, ist ein Funkformat, die haben das halt enthüllt, wie das wirklich passiert ist, was ich toll finde, weil sie zeigen zum Beispiel, wie man das recherchieren kann.
Mhm.
Ne, das wird in dem Bericht, kann man auch sagen, wie haben die recherchiert, man kann das so nachvollziehen, wie die das dekonstruiert haben, was ja super ist, weil es so eine Anleitung ist, wie gehe ich eigentlich mit Medienquellen um, ne? Wie kann ich Dinge überprüfen.
Ja.
Und die sind total angefeindet worden von denen, die eben Fans von Joko und Klaas sind.
Weil man das nicht wissen will.
Genau, die wollen es nämlich, und das, du hast aber eben gesagt, eigentlich wollen wir, und das ist ja ein bisschen schizophren, ne? Also
total,
nicht im Sinne von,
sehr schizophren.
Genau, nicht im Sinne von Ableismus benutzt, sondern wirklich im Sinne von, auf der einen Seite wollen wir wissen, wie die sind, aber wenn wir grundsätzlich annehmen, die sind auch so, wollen wir auch nicht desillusioniert werden.
Nee,
also
nee,
wir
genau.
wollen daran festhalten, an unseren Idolen und an diesem, wir vertrauen denen, wir haben denen irgendwie unser Herz geschenkt oder wir haben uns mit denen verbunden, das ist ja auch eine Form von Beziehung, die wir da führen mit unseren Idolen und wir wollen einfach nicht, dass das dekonstruiert wird, weil wir verlieren dann was.
Genau, wir halten uns ja gewissermaßen auch an den konstruierten Bildern fest, weil wir das Gefühl haben, echte Originale gibt es sowieso nicht mehr, dann nehmen wir wenigstens die medial vermittelten Originale sozusagen, aber Original muss irgendwas sein, sonst ist da nichts mehr, das ist ja das, was du beschreibst, was ist denn dann noch dahinter, wenn es wenigstens das nicht ist. Und ich fürchte, dass es zum Teil auch damit zusammenhängt, nicht nur mit dem Trieb, ich möchte das von anderen, sondern auch mit dem Anspruch an mich selbst. Das ist ja inzwischen schon ein Dispositiv geworden, sei du selbst, sei authentisch. Ja.
Das spürt, finde dich selbst,
ja,
das spür dich selbst.
Ja, jeder und jede, zumindest in unserer Altersklasse und so in den Umfeldern, wo wir unterwegs sind, ist dem irgendwie unterworfen. Mhm. Und das heißt, einerseits ist da eine große Stärke angesprochen im Dispositiv. Du kannst das sein, du kannst du selbst sein, du kannst echt sein. Ne? So werden wir angesprochen, das ist hochattraktiv. Du darfst das sein, das wird belohnt.
Dann bist du auch einzigartig, ist der wenn Subtext, du selbst bist.
Ja, genau.
Also unverwechselbar.
Und, ja, und wir belohnen das mit Anerkennung, aber auch mit bestimmten Positionen und so weiter. Und andererseits heißt das auch, du sollst das aber auch sein. Da, wo du das nicht bist, da droht Gefahr. Mhm. Wenn du einmal nicht authentisch bist oder nicht du selbst bist, sondern irgendwie in der Masse verschwinden willst oder nicht gesehen werden willst oder opak bist und nicht so sicher bist, ob du diejenige bist, die du überhaupt sein willst, dann wird das nicht belohnt, sondern dann wird das bestraft. Und ich glaube, damit hängt das auch zusammen, dass wir das an uns selbst als Anspruch spüren und dann stellen wir den Anspruch auch an andere.
Ich frage mich ja immer, wie kann man nicht man selbst sein?
Ja, ja.
Also das ist so, weil ich bin ja immer da, ich habe mich ja immer dabei.
Naja, das wären jetzt so im marxischen Sinne entfremdete Arbeit zum Beispiel zu machen. Ständig in einem Job zu sein, der eigentlich nicht meiner ist oder völlig gelangweilt zu sein von meinem Leben, irgendwas Uneigentliches zu sprechen, andauernd nur. Mich nur noch in Smalltalk zu ergehen oder so, da habe ich schon das Gefühl, mir selbst zu vergegnen. Das kenne ich von mir auch phasenweise im Leben, dass man spürt, na, das bin ich jetzt alles nicht. Und gleichzeitig ist das aber auch mal schön, dieses, wie soll man sagen, diesen Urlaubsort zu haben, Urlaub vom Ich zu machen, irgendwer zu sein, eine Rolle zu spielen oder so und sich nicht ertragen zu müssen. Man kehrt ja auch dahin zurück und man nimmt sich ja auch immer mit. Das weiß man ja im Hinterkopf schon auch.
Ja, also ich hab eher das Gefühl immer nicht, ja, so bin ich, aber so will ich eigentlich gar nicht sein.
Ja.
Also ich kann schon annehmen, da wo ich mich nicht gut verhalte oder in meiner Bewertung und manchmal auch in der Bewertung anderer Menschen, wo ich mich nicht okay verhalte, da will ich mich auch selbst nicht haben, aber ich weiß, mir ist schon bewusst, dass ich das bin. Also, dass das auch mit mir zu tun hat, dass ich, und das ist auch sehr authentisch übrigens. Vielleicht bin ich da sogar noch ein bisschen authentischer.
Auf dem Jahrmarkt der Authentizitäten.
Ja, das wird nur nicht so honoriert, leider. Honoriert das doch einfach mal mehr.
Ja.
Bitte, ja. Das wird tatsächlich nur dann auch honoriert, wenn es andere auch unterhält, zum Beispiel, ne? Also darf sogar authentisch gemein oder böse sein, wenn es andere unterhält. Es muss auch wieder diesen Mehrwert haben.
Solange es Eindeutigkeiten sind. Ich glaube, was wirklich schwierig ist, sind die Nicht-Eindeutigkeiten. Also jemand zu sein, der nicht festzulegen ist. Jemand zu sein, der selbst nicht genau weiß, welche Haltung jetzt zu vertreten ist. Argumentativ nicht schlüssig zu sein in seinen Haltungen oder so.
Oder sich zu verändern auch.
Oder genau, größere Veränderungen hinzulegen und ehrlich zu sagen, ich bin mir selbst nicht ganz durchsichtig, ich weiß nicht so genau, wer ich bin. Das macht es sehr, sehr schwer im Umgang. Du darfst ruhig mal nicht gängig sein oder irgendwie unangenehm auffallen oder so. Aber solange du als eindeutig festgelegt werden kannst, ist das okay. Das kann man positionieren, das kann man irgendwie auch im sozialen Raum, kann man dem eine Stellung zuweisen, dann kommt man damit klar. Aber da, wo das nicht geht, wo sich Menschen nicht eindeutig verhalten, da irritieren die andere. Wenn du zum Beispiel aus einem bestimmten Milieu kommst, in dem das nicht vorgesehen ist und einfach beschließt, dich für Kunst zu interessieren und zwar hart dafür zu interessieren.
Radikal.
Dann finden Menschen das potenziell sehr komisch. Das passt irgendwie doch nicht. Mhm. Du kommst aber doch da und daher. Also diese Nichtpassungen sind der eigentliche Widerstand, glaube ich. Und da könnte man ja sagen, ja gerade das ist eigentlich authentisch, wird aber nicht so wahrgenommen. Das wird als Nichtpassung wahrgenommen.
Ja, genau. Da, wo ich gegen Widerstände sozusagen meine eigenen Interessen verfolge, jetzt nicht im Sinne von andere ausnehmen, sondern eigene Interessen von innerer Motivation geleitet, mir, keine Ahnung, was auch immer anzueignen. Ja. Nicht Kohle anderer Leute, ne? So nicht. Aber und irgendwie, ich erlebe das ja sehr häufig, weil ich ja ständig in Bereiche vordringe, die so nicht vorgesehen waren für weibliche Wesen oder weiblich gelesene Menschen, muss man sagen. Und auch da finde ich, also wir hängen auch, ich glaube, man muss auch darüber diskutieren, was Authentizität zum Beispiel mit Vorurteilen zu tun hat.
Ja.
Ne? Also das ist ja eine Bewertung, die sich auch danach richtet, welche Vorannahmen, Vorurteile wir über andere Menschen haben, ne?
Oder gar über uns selbst.
Oder über uns selber, genau. Und da wird ja auch Authentizität dran bemessen.
Ja.
Ne? Das wird ja auch nur dann gutiert, wenn es eben meinen, ja, meinen persönlichen Grundwerten in irgendeiner Form entspricht. Sonst nicht so gut.
Ja, eben nicht festlegbar und dann total unheimlich. Und ich habe den Verdacht, dass es damit zusammenhängt, dass wir leichter regierbar sind, wenn wir gut festlegbar sind. Mhm. Also dieses Oktroi, sei authentisch, sei du selbst in einem gewissen Sinne, ja, aber sei nicht abseitig. Mhm. Sei schon
steh
dabei festlegbar, sonst wissen wir gar nicht mehr, was wir mit dir anfangen sollen. Das klingt schon mit, nach meinem Gefühl, weil diejenigen, die ich treffe, die wirklich nicht gut festzulegen sind, von denen ich nicht sagen kann, das ist ein Mensch, der ist so und so, sondern wo ich sagen muss, diese Woche so, nächsten Monat mal gucken. Mhm. Die haben traditionell keinen Erfolg auf dem Arbeitsmarkt, wie auch. Ja, die können abseitige Künstlerfiguren sein, aber auch das will man nicht. Man will, dass man da ein Label drauf pappen kann, in gewissem Sinne.
Wäre schon schön, wenn der Künstler oder die Künstlerin zur Vernissage auch auftaucht.
Ja, das. Und wenn man auch sagen könnte, vermutlich wird sie so oder so reagieren. Mhm. Also man ist dann so uneinschätzbar und das macht den Umgang total schwierig. Und es ist auch schwer, das zu honorieren. Finde ich auch. Finde ich selbst im persönlichen Bereich schwer. Oder ja, Menschen, die irgendwie einfach eine Affektenstörung haben und einmal total hochstimmig sind und dann wieder total depressiv, das ist ja schon schwer genug, damit umzugehen. Wenn wir uns jetzt noch vorstellen, da sind die abseitigsten Interessen vereint in einer Person, guckt einerseits gerne irgendwelche Trash-Formate und geht andererseits gerne in die Oper, also um das ganz holzschnittartig zu lösen, das macht den Umgang total schwierig. Wo soll ich denn da andocken? Wo ist denn jetzt der Kern des Selbst? Was ist denn jetzt daran authentisch? Aber ich denke eben, dass das Individuum eigentlich alle ausmacht, dass sie diese großen Bandbreiten haben. Wir trauen uns die nur kaum noch zu.
Es gibt ja auch kaum Räume dafür. Also ich kann natürlich hier in meinen eigenen vier Wänden so viel ich selbst sein, wie ich will. Das kriegt dann halt keiner mit. Ist auch ganz angenehm für mich.
Ja. Ja, so. Mal selbst ausprobieren.
Genau, kann man einfach auch so vor sich hin.
Karneval machen das viele ja über das Kostüm und die Maske.
Ich dachte, ich mache das Karneval hier drin, schmeiß mir so Konfetti durch die Gegend.
Das ist die andere Möglichkeit, das kann man immer noch ein Foto machen und öffentlich machen oder so. Ja, aber dieses Ausprobieren, wer ich alles sein könnte, das wird normalerweise nicht so gern gesehen. Wir sollen uns doch dann irgendwann recht früh auch festlegen, wer wir so ungefähr sind. Dann sind wir handhabbar, dann sind wir auch gebrauchbar auf dem Markt der Eitelkeiten und auch auf dem ökonomischen Markt. Und wenn das allzu viel abseitige Sachen hat, dann bitte nur im absoluten Privaten, aber niemals öffentlich.
Naja, was ich daran so spannend finde, ist, dass auch der Wandel, also ne, Menschen, es gibt ja eine Influencerin, ich glaube Luisa Dallert, die ist so von so einer Fitness-Influencerin zu einer jetzt Nachhaltigkeits- und politischen Influencerin geworden. Die hat sozusagen einen persönlichen Wandel durchlebt. Und
Bildung
den konnte
nennt man das ja auch.
Ja, Bildung oder Selbstbildung, aber du musst ja trotzdem erstmal persönlich auf die Idee kommen, dass dir was fehlt und dass das, woran du bis jetzt geglaubt hast, für dich nicht mehr so viel zählt wie das, was du neu entdeckt hast. Und dann sozusagen einen Sinneswandel auch öffentlich zu vollziehen, kann ja auch dazu führen, dass die Leute sagen, ja, so mag ich dich aber nicht mehr. Also davor, das fand ich super, das, was du jetzt machst, finde ich voll doof, es nervt mich, hör auf mich mit deinem Nachhaltigkeitskack irgendwie zu. Und dann bin ich halt weg und dann, damit verändern sich ja auch meine Bezugspersonen und so. Aber diesen Wandel haben wir häufig nicht so gern, also weil das auch sowas wie uns, das wird uns als unzuverlässig angekreidet.
Wir verzeihen das eigentlich nur charismatischen Persönlichkeiten, die uns in alles mit reinziehen.
Genau. Ja. Und das ist aber ja eigentlich zwingend nötig, dass wir Wandel erleben, auch bei anderen Leuten erleben, dass wir Vorbilder haben und die können sich auch in die andere Richtung wandeln. Ne? Mhm. Man kann natürlich auch von so einer kompletten Nachhaltigkeits- und Ökoschiene kommen und sagen, nee, ich bin jetzt aber hier, ich mache jetzt Fitness und Kohle damit, weil ich das irgendwie geil finde und weil es weniger anstrengend ist und weil ich entschieden habe, ich habe es verdient. Ja,
ja
so kann ja auch passieren.
Ja, es könnte ja sein, dass wir in der Zeit des Wandels sind und von der Postmoderne, wo wirklich alles in dem radikalen Individualismus anheimgegeben war, wieder zurückkommen in genau diese Fragen, was ist denn vorbildlich, was sind denn so Rollen, in denen ich mich finden könnte oder auch Gesellschaftsfelder, in die ich gehöre und in andere vielleicht nicht. Vielleicht erleben wir das gerade. Ja, eben. Und dass wir uns auch ein Stück weit lösen von einer statischen Rollentheorie. Ich muss halt nicht mein Leben lang Lehrerin sein und dann bin ich so und so, sondern dass es ein Rollengefüge geben kann. Das ist ja auch schon länger in der Diskussion, mindestens seit den 70ern. Dass wir das aber auch mit Bourdieu zum Beispiel als Habitus, als sehr dynamisches Gefüge lesen könnten und sagen könnten, naja, das eine ist, wie viel Kapital habe ich und wo ist mein Milieu? Das andere ist aber, wo sind meine persönlichen Bezüge dazu, meine Haltungen dazu, meine Vorlieben? Das liegt quasi wie so eine transparente Folie auf dem Diagramm drauf und das kann ich aber auch verschieben im Laufe meines Lebens. Und so unheimlich ist es eigentlich nicht, finde ich. Es ist ja auch mal ganz entlastend, dass andere sich verändern, weil das bedeutet, aha, dann darf ich das vielleicht auch. Ich bleibe ja trotzdem die gleiche und ich kann mich mitteilen bis zu einem gewissen Grad. Ich kann nicht alles von mir aussprechen, will ich auch nicht, aber ich kann ja schon vermitteln, warum ich die Dinge jetzt anders sehe als vor 15 Jahren. Was ist denn daran so schrecklich?
Wenn wir uns nicht wandeln würden, würden wir zwar hier mit dem Breilöffel sitzen und vor uns hin brabbeln.
Ja, das stimmt. Das wäre ein anderer Podcast. Hört sich vielleicht sogar charmanter an, das weiß ich nicht. Aber macht viel dreckig.
Macht viel dreckig und man ist auch wenig selbstbestimmt dabei. Ja, ja, ich, also, und das finde ich übrigens auch immer wieder spannend. Wir, ich glaube, es ist total menschlich, an was festhalten zu wollen. Auch es ist auch total menschlich, nach viel Wandel und schnellem Wandel, der ja in den ersten 20 Lebensjahren wandelt sich ja alles furchtbar schnell und vielleicht auch in den ersten 30, so eine Phase der Stabilität haben zu wollen, das kann ich auch verstehen. Vor allen Dingen, wenn man dann den ganzen Prozess nochmal erlebt hat mit Kindern, ja, da ist ja auch ständig alles in Chaos und Wandel. Ich kann schon verstehen, dass man irgendwo Halt braucht, ja, und dass man auch nicht möchte, dass sich ständig alles überall verändert, dass wir ständig mit neuen Eindrücken konfrontiert werden, dass wir ständig Neues lernen müssen, dass Menschen, die wir jahrelang gut gefunden haben, plötzlich Sachen von sich geben, wo wir denken, puh, hätte er mal besser die Klappe gehalten. Ich glaube, das wird uns immer wieder passieren, weil wir werden es auch immer wieder scheiße finden.
Ja, aber das spricht ja gar nicht.
Ich habe schon wieder scheiße gesagt.
Das widerspricht ja auch gar nicht dem Thema. Also wir könnten uns ja ein Stück weit lösen von dieser harten, ökonomisch unterjochten Authentizität und sagen, wir wollen zu neuen Aufrichtigkeiten. Warum nicht? Mhm. Also natürlich ist der Terminus nicht mehr en vogue, dann finden wir halt einen anderen. Das sollte das Problem nicht sein. Die Zeitumstände sind andere, auch
die
das
wir wieder ökonomisieren können.
Ja, ja, ja. Aber vielleicht finden wir auch was neben dem Ganzen funktioniert, was wirklich Selbstsein bedeutet und was opak bleiben darf und was ich gar nicht aussprechen muss, was auch vielleicht gar nicht auf Veröffentlichung drängt. Unbedingt. Im Ästhetischen ist das ja häufig so, wenn man gemeinsam irgendeinen Film geschaut hat, dann tauscht man sich darüber aus, ist aber jetzt nicht großartig daran interessiert, was die ganze Netzgemeinde über den Film denkt. Nee. Das genügt dann, sich im Kleinen auszutauschen, genauso. Ja, wenn ich überhaupt einen eigenen ästhetischen Ausdruck für was finde, habe ich vielleicht gar nicht das Bedürfnis, das in Netzwerke zu stellen oder im Fernsehen zu zeigen, sondern möchte, dass es ausgewählte Personen sehen, auch wegen der Scham, wie eingangs erwähnt, ne?
Ja, klar.
Den Geldbeutel und die Seele ausleeren. Da auszusuchen, wer das sehen soll und darf, ist auch ein Privileg. Ich finde das auch schön.
Ja, ich habe gerade, während du gesprochen hast, an Personen gedacht, die zum Beispiel auch in sozialen Netzwerken über schambehaftete Themen sprechen und das eben auch als Teil von sich, nämlich als der schreibende Teil von sich tun können, mit einer Öffentlichkeit, die dich dabei zum Beispiel nicht beobachten kann, während du das schreibst. Mhm. Also auch das Schreiben, finde ich, ist ja eigentlich ein super schöner Filter. Auch ich finde auch das Sprechen einen schönen Filter, ne? Also, dass man uns nicht sieht, sondern nur hören kann, finde ich persönlich eigentlich sehr schön, weil eben so viele Vorurteile das erstmal nicht beeinflussen können. Ne?
Ja.
Also Optik kann ja durchaus beeinflussen, wie man bewertet, was gesprochen wird. Und dass das weggenommen ist, finde ich in vielerlei Hinsicht oft entspannend auf eine Art und Weise, weil ich mich dann rein mit den Gedanken und dem Gesagten und dem Gesprochenen und wie es gesprochen wird beschäftigen kann, aber nicht so sehr damit beschäftigen muss, wie das optisch vorgetragen ist.
Das meine ich mit dem Lesen toter AutorInnen. Man hat da auch was von, man muss das gar nicht. Man muss auch gar nicht biografisch ans Werk rangehen. Man darf erstmal das Werk lesen. Das darf einen natürlich interessieren, da spricht ja nichts gegen.
Das ist ja auch schön irgendwie, wenn man jetzt analytisch interessiert ist.
Als Ergänzung ist das schön, aber das muss nicht meinen ganzen Zugriff auf das Werk irgendwie verändern. Und ja, wenn das im persönlichen Umgang ginge, dass wir uns zutrauen, einander zuzuhören und zunächst mal abzuwägen, was da gesagt wird, jenseits davon, wer das sagt und ob das uns in irgendeiner Weise authentisch erscheint. Wenn es ein gutes Argument ist, muss derjenige das nicht mal selbst vertreten, finde ich. Mhm. Das ist dann trotzdem noch ein gutes Argument. Mhm. Es ist auch ein beschissenes Argument, gleichwohl, ob jemand so lebt oder nicht. Das bleibt ein beschissenes Argument, dann ist es zwar authentisch, aber was habe ich davon, wenn ich dem nicht folgen will? Und deswegen bin ich strikt dagegen, das Authentische so überzubewerten und zu sagen, das ist jetzt das, woran wir alles bemessen.
Naja, und trotz und vor allen Dingen, weil das Authentische häufig ja nicht, wir wollen ja trotzdem, dass das irgendwelchen performativen Ansprüchen genügt.
Ja, ja.
Also das Authentische von jemandem, der zum Beispiel sehr introvertiert ist und der gar nicht so gerne und so laut spricht und auch gar nicht so darauf aus ist, ein Publikum dabei mitzunehmen, das ist dann auch authentisch, findet aber ganz wahrscheinlich eben nicht so ein großes Publikum. Mhm. So, wenn dann leise gesprochen wird oder zurückhaltend formuliert wird oder Gedanken sehr lang ausgeführt werden, ohne dass jemand zum Punkt kommt. Das kann, ja, das ist ja auch, das ist eben diese Person, die ist dann halt so. Das finden wir dann aber eben nicht so toll. Damit wollen wir uns eben nicht so gerne auseinandersetzen.
Ja, das meinte ich mit Charisma. Ja. Da versteckt sich vieles drunter, ne? Manche nehmen einen mit in jedes Argument, weil sie so charismatisch sind und weil wir das Gefühl haben, das ist noch dazu authentisch. Und dann werden wir ein bisschen Geruchsgehör und sonst wie blind für das, was vielleicht unbequem ausgesprochen ist, was nur eine kleine Gemeinde erreicht, was leise ist oder verquast.
Ja, oder jemand, der sich literarisch und schriftlich fantastisch ausdrücken kann, muss nicht zwingend auch im normalen Gespräch irgendwie eine unterhaltsame Persönlichkeit sein.
Nee, genau. Und das ist die Positivseite von authentisch sein. Ich darf auch eine komische Persönlichkeit sein. Ich darf da schon ein Stück weit ich selbst sein und mich äußern und komisch gefunden werden. Das wird mir niemand verbieten. Das ist ein großer Gewinn, dass wir nicht so festgelegt werden auf Rollenschemata, in denen wir funktionieren und daneben gibt es nichts. Ich finde, das ist ein Gewinn dieses Diskurses, dass wir sehr vereinzelt sind, dass das eben auch möglich macht, abseitig zu sein. Mhm. Aber wenn wir dann das Gefühl haben, wir sind vereinzelt und haben keinen Ort in Gesellschaft, dann ist es schwierig.
Ja, dann ist es definitiv schwierig, das würde ich auch so sehen. Und da muss man wirklich einfach fragen, ob Authentizität richtig verwendet wird in unserem Begriff.
Ist nett, reicht aber nicht, ist mein Plädoyer.
Der Podcast-Titel stammt diesmal wieder.
Nee.
Ja, doch, ist das nett, reicht aber nicht, finde ich schon, das finde ich schon ganz attraktiv.
Das ist nur eine These. Man mag mit uns streiten.
Ja, bitte streitet mit uns gerne. Also bevor ihr das tut, hätte Rita aber vielleicht noch so eine Literaturliste anzugeben.
Ja, habe ich.
Rita hat nämlich auch Zettel hier.
Ja, ich habe viele Zettel, weil ich unterwegens gelesen habe. Es gibt einen schönen Überblicksartikel von Christian Strub, der heißt nur Authentizität und ist zu finden im Netz unter www.informationphilosophie.de. Der ist schon erhellend, das geht vielleicht einigen zu weit so in den Details, aber das macht ja nichts, da kann man ja drüber hinwegsehen über die Details. Und dann habe ich einen weiteren Zettel mit weiteren Infos, die ich ausgedruckt habe. Hier, Alessandro Ferreira, ein Gefühl der Beförderung des Lebens. Reflexive Authentizität als Mittlerin zwischen Universalismus und Pluralismus. Das ist in der Frankfurter Rundschau erschienen im Jahr 2000. Und zum Ökonomiediskurs gibt es schöne Empfehlungen von Ulrich Bröckling. Totale Mobilmachung, Menschenführung im Qualitäts- und Selbstmanagement. Das ist in einem Herausgeberband, der heißt Gouvernementalität der Gegenwart. Den kann ich insgesamt empfehlen.
Das sind ja hier wirklich nur ganz leichte Worte.
Ja, das ist heute der Tritt nicht besoffen an Podcast. Warte, die nächsten werden nicht schwieriger immerhin.
Okay.
Aber der Name wird schwieriger. Eva Senghas Knobloch. Autonomie und Authentizität im postfordistischen Erwerbsarbeitsleben. Das ist in einem Sammelband, der heißt aber ganz einfach, wohin driftet die Arbeitswelt? So,
puff,
fragt auch danach, wo das so hinführt. Dann ein Herausgeberband von Susanne Knaller und Haro Müller, Authentizität, Diskussion eines ästhetischen Begriffs, also kommt so von der Seite der Ästhetik. Mhm. Und zuletzt Helmut Lehten, Versionen des Authentischen im Herausgeberband Hartmut Böhme und Klaus Schärpe, Literatur und Kulturwissenschaften. Das nimmt den literarischen Diskurs auf. So, und dann hat man das Thema von allen Seiten einmal angeguckt.
Und kann danach auch das Wort Authentizität unfallfrei.
Bei mir geht es jetzt leichter als noch vor einer Stunde. Das ist
ja
ganz gut.
In entsprechender Geschwindigkeit sprechen, bis es dann beim nächsten Mal wieder holpert. Mhm. Wenn ihr mit uns über Authentizität sprechen möchtet, dann könnt ihr uns erreichen bei Twitter unter @wdd_podcast. Ihr könnt uns eine E-Mail schreiben an rita@wasdenkstdudenn.de oder nora@wasdenkstdudenn.de. Wir haben eine Website www.wasdenkstdudenn.de. Da könnt ihr zum Beispiel auch Kommentare da lassen. Und wenn ihr uns einen Euro da lassen möchtet, weil ihr diesen Podcast unterstützenswert findet und uns ein bisschen ein Obolus da lassen möchtet für unser Podcast zu Hause, dann dürft ihr das bei Steady tun. Und hatte ich noch was vergessen? Richtig, genau. Wenn ihr uns total authentisch findet, dann dürft ihr uns auch oder diesen Podcast bewerten bei Apple Podcast. Ich will immer noch iTunes sagen, dabei hat sich das ja geändert, ne? Bei Apple Podcast.
Habe ich
oder
schon
bei
wieder nicht mitbekommen.
Spotify, der ist nicht schlimm. Ach, irgendwer weiß das schon. Lasst uns doch gerne ein paar Sternchen da oder ein paar nette Worte. Da freuen wir uns drüber und andere wissen, ob sich das lohnt, hier reinzuhören und uns beiden zuzuhören, wenn wir uns ganz authentisch für euch hier nackig machen.
So, und jetzt sind wir wieder wir selbst. Tschüss.
Mental. Tschüss.